Also wir sind heute sportlich abgestiegen. Ich finde auch zu Recht.
Wenn man Fan von Gerechtigkeit ist, dann glaube ich, dass der Weg, den der Verein gerade verfolgt, absolut der richtige ist.
Also man hat natürlich schon doll gehofft, dass vielleicht doch irgendwie noch was werden kann, aber...
Wir freuen uns trotzdem auf die nächste Saison, wir sind trotzdem weiterhin dabei.
Ich bin nur dankbar und hat vielleicht mein Leben gerettet.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man immer so schön. Mal gucken, ob es bei uns beiden klappt.
Leidest du?
Du?
Och.
Also die, ja. Fans und die Mannschaft gestern auf jeden Fall.
Ja, also doch, das war nicht schön gestern Abend, natürlich nicht. Kein gutes Gefühl, auch nicht für den Lokalsportjournalisten, der ja logischerweise zu seinem Verein dann hält. Und wenn das dann nicht gut geht, ja, zieht schon runter, auf jeden Fall.
Aber bevor wir ins Studio gegangen sind, hat Tom mir gesagt, er ist on fire.
Aber nur ein Spruch, Thorsten.
Insofern bin ich gespannt, was diese Folge bringt. Ja, kollektives Wundenlecken und die Frage nach dem, was jetzt? In dieser Folge der Löwenzeit Spezial. Gute, knapp 23 Stunden nach dem Ende dieser Saison für den BRC mit noch vielen offenen Fragen. Wie geht's weiter? Jetzt nach dem sportlichen Abstieg, was folgt am grünen Tisch unter den Juristen, unter allen anderen, die da jetzt dran beteiligt sind? Wir sprechen drüber mit Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Ich grüße.
Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Willkommen zu dieser Löwenzeit-Spezial. Außerdem haben wir Christopher Rudek und Linus Arnesen im Interview. Hören aber auch rein in die Fanseele nach diesem bitteren Nachmittag für die BHC-Familie.
Also wir sind heute sportlich abgestiegen. Ich finde auch zu Recht. So hart muss man sein, aber das war sportlich einfach nicht gut genug, was wir diese Saison gezeigt haben. Und das tut unglaublich weh.
Fabian Gutbrot, der Sportkoordinator, gestern nur wenige Minuten nach dem Spiel im PSD Bank Dome gegen die SG Flensburg-Handewitt. Jetzt wollen wir nicht noch mehr, wie sagt man so schön, Salz ins Feuer, Öl in die Wunde gießen. Ein 2-Tore-Sieg gegen Flensburg hätte am Ende gereicht und wir würden heute ein anderes Gespräch führen.
Ein Tor hätte gereicht, denn es wären 5 Tore aufzuholen gewesen. Erlangen hat mit 4 in Hannover verloren. Und dann hätte man mit dem Ein-Tore-Sieg genau aufgeschlossen und dann hätte der direkte Vergleich gegen Erlangen gezählt, wo der BRC dann wiederum 2 Tore besser war. Aber das ist ja hätte, Fahrradkette oder was man so sagt, ne? Weil man muss ja auch ehrlich sagen, da in Hannover in der ersten Halbzeit, da gab es irgendwie Probleme mit der Uhr, deswegen war das Spiel verzögert. Was ist jetzt, wenn das Spiel beim BRC anders läuft? Erlangen hat ja im Prinzip die Übersicht und sieht, okay, Flensburg macht da jetzt richtig ernst in der zweiten Hälfte beim BRC. Wir müssen jetzt nichts befürchten. Und was ist dann, wenn es eng ist? Ne? Läuft das Spiel dann vielleicht doch anders? Weiß man halt einfach nicht. Ne? Klar ist es möglich, das, was du sagst. Das Ergebnis hat halt dann so diesen Touch, oh, wenn wir gewonnen hätten, hätte es gereicht. Ja, aber anders ist dann wirklich starker Konjunktiv.
Und andersrum muss man auch nochmal sagen, hätte es dieses Spiel in Berlin nicht gegeben, dass der BRC so sensationell gewonnen hat, hätte es die ganze Konstellation des Hätte, Wenn und Abers bis zuletzt gar nicht gegeben.
Richtig, aber das war ja das Schöne. Also so aus sportlicher Sicht muss ich ja sagen, ich war ja doch relativ früh doch darauf eingestellt, dass das nichts mehr wird mit dem 16. Platz. Also schon weit vor der ganzen Lizenzsache, über die wir noch sprechen werden vom HSV. Und dann hat das auch... obwohl es dann ja auch sportlich besser lief, es hat bei mir nie mehr so richtig gekribbelt, dass ich dachte, das gelingt noch. Ne? Klar hat man irgendwie eine gewisse Hoffnung, aber dass das dann so richtig kribbelt, nee. Nach dem Berlin-Spiel war das so. Mhm. Also als das Tor dann da fällt, das war ja auch eine spektakuläre Schlussphase, wo der Ausgleich für Berlin ja noch fällt. Man denkt, okay, jetzt doch nur unentschieden und man ist dann sportlich abgestiegen. Aber dann schnelle Mitte und Eloy Morante trifft da in Bedrängnis, während 2 Leute quasi an ihm dranhängen. Einfach, es war ein geiler BHC-Moment, für den man sich jetzt nichts mehr kaufen kann, aber es war wirklich ein geiler Moment. Und danach auch die nächsten Tage, ich war so echt ein bisschen unruhig, ne? Dass ich dachte, ja, das kann noch mal was werden. Da ging dieses Kribbeln dann doch noch mal los und ich hatte wirklich die richtige Hoffnung, dass Hannover mitspielt, haben sie jetzt auch gemacht, und man auch Flensburg schlägt. Ja, du, das hat nun jetzt dann gar nicht funktioniert, aber die Hoffnung, dass es gelingt, hatte ich dann vor dem Spiel durchaus.
Und auch das BRC-Umfeld verbreitete ja das Gefühl, hey, die sind alle heiß. Thorsten Hesse hat, glaube ich, zu einem Reporterkollegen gesagt, er hat Angst, dass die kleine Kinder fressen, die Spieler so heiß, wie die auf das Spiel. Er hat wohl zu deinem Kollegen vorab gesagt, Thorsten Hesse, der Pressesprecher, hätte Angst gehabt, seine eigenen Kinder mitzubringen, weil die Spieler wären so heiß, die könnten nur kleine Kinder fressen. Ja. So, lass uns, ja, vergleichsweise kurz, weil auch das ist letztlich nur Vergangenheitsbewältigung, über das Spiel reden, in das der BRC an sich erstmal gut reingekommen ist, 20., 25. Minute, auch immer die Führung gehalten hat. Nichtsdestotrotz hatte ich zumindest auch, du denke ich mal auch schon relativ früh das Gefühl, hey, ja klar, man ist heiß, vielleicht schon fast ein bisschen überdreht, man weiß es nicht. Es haben sich dann doch relativ schnell Fehler eingeschlichen, Schwächen im Abschluss und dann natürlich noch insgesamt 4 verworfene 7 Meter, 3-mal Noah Bayer, wovon er einen dann noch im Nachwurf geschafft hat, 1-mal Linus Arnesen. Aber das war es schon so, 20., 25. Minute, die Phase, in der das Spiel gekippt ist dann.
Ja, ich glaube sogar ein bisschen später noch, 5 Minuten vor der Halbzeit war diese Phase, vielleicht war auch schon 7 Meter schon vorher, wie du beschreibst, aber ja, ich habe auch diese 7 Meter, die vergebenen, irgendwie als Killer empfunden. Ne? Es hat richtig wehgetan, dass die nicht reingingen, weil wenn sie reingehen, dann bleibst du halt weiter in Führung die ganze Zeit. Und wenn dazu noch die paar Chancen aus 5-6 Metern, die nicht reingingen. Ich glaube, Fred Ladevogt hatte auch 1, 2, 3 vergeben. Wenn die alle fallen, dann läuft das Spiel vielleicht ganz anders in der zweiten Halbzeit. Und ich fand die erste Halbzeit durchaus gut bis sehr gut im Angriff vom BRC, auch im gebundenen Positionsangriff und im Tempospiel. Am Anfang hat man auch Ballgewinne in der Abwehr gehabt. Flensburg war auch nicht so sicher. Christopher Rudek hat ein paar Bälle gefischt. Da lief vieles nach Plan. Wenn man das ein bisschen konsequenter ausnutzt, hat man auf jeden Fall eine Halbzeitführung, vielleicht sogar eine relativ komfortable Halbzeitführung. Keine Ahnung, was dann in der zweiten Hälfte passiert. Aber hatte sich schon Ende der ersten Halbzeit angekündigt, dass Flensburg dann ja einfach besser spielt, fehlerloser spielt und auch wenig Probleme hat, durch die Abwehr vom BRC zu kommen. Ob es dann da vielleicht auch so ein bisschen das war, dass ja dann Berlin war auch ein super schnelles Spiel, intensives Spiel, vielleicht, dass dann auch 3 Tage später die Kräfte dann doch nachließen, mag sein. Aber ne, wenn man dann noch, weiß ich nicht, näher dran ist, ist es vielleicht auch leichter, noch die 105-110% irgendwie aus dem Körper rauszukitzeln. Am Ende war es dann ja doch irgendwie klar, gut, das Spiel verlieren wir hier und da wird nichts mehr gehen. Flensburg war halt besser in dem Spiel auch, muss man sagen.
Ja, so haben das wohl auch die knapp 5200 Zuschauer im PSD-Bankdom in Düsseldorf nachher gesehen, egal auf welcher Seite man stand. Aber bei den BRC-Fans herrschte nach dieser emotionalen Achterbahnfahrt zwischen Hoffen und Bangen der letzten Tage nachher natürlich vor allem eines: große Enttäuschung.
Natürlich, zur Halbzeit war nur 2 Tore-Differenz. Und jetzt 10. Das spricht für die Klasse des Gegners.
Dann haben sie ein bisschen aufgegeben, wahrscheinlich, oder der Druck war zu hoch.
Aber es ist, wie es ist. Man muss leider sagen, der Unterschied war heute immens in der zweiten Halbzeit von Flensburg.
Also man hat natürlich schon doll gehofft, dass vielleicht doch irgendwie noch was werden kann. Aber natürlich hat man sich eher gedacht, dass es so wird, dass man absteigt.
Und wir freuen uns trotzdem auf die nächste Saison. Alles gut, wir sind trotzdem weiterhin dabei.
Tja, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Auf seine treuesten Fans kann der BRC bauen. Allerdings wird sich auf dem Feld in der kommenden Saison definitiv einiges verändern. Einige Namen stehen ja fest, die den Verein verlassen werden. Auch Linus Arnesen gehört dazu, hat sich gestern sehr emotional von den Fans verabschiedet. Das hören wir später noch hier im Podcast. Bei einigen anderen wird sich zeigen, was die nächsten Wochen bringen. Der ein oder andere wird sich da noch Fragen stellen, wie es für einen persönlich weitergeht. Gestern aber ja, kreisten ganz andere Gedanken im Kopf, auch bei BRC-Torhüter Christopher Rudek. Bei ihm dominierte direkt nach dem Spiel vor allem das Gefühl von gähnender Leere.
Vor allem mit dem Ergebnis aus Hannover dann nochmal bitterer. Aber am Ende des Tages waren wir heute einfach nicht gut genug. Und dann, keine Ahnung, heute hat's einfach nicht gereicht. Und zu Recht nicht gereicht. Und das müssen wir akzeptieren.
Ja, Flensburg macht dann ab Minute 40 oder so kaum noch Fehler auch und trifft halt auch ohne Ende.
Also wir schaffen es halt einfach nicht, eine Abwehr zu stellen nach 20 Minuten, sind im Verhalten gegen den Schuss viel, viel, viel zu schlecht heute, kriegen gar keine Block-Kooperation hin, was wir in Berlin sehr, sehr gut gemacht haben, womit wir einen Spieler wie Lasse Andersson bei 0 Rückraumton halten. Das schaffen wir heute wirklich nur ganz, ganz vereinzelt, sonst können sie machen, was sie wollen. Und da nützt das beste Tempospiel nichts, wenn man jeden Angriff ein Tor kriegt.
Ich nehme an, jetzt so die letzten zwei Tage war ja nochmal so richtig diese Hoffnung da, dass man es in letzter Sekunde retten kann. Wenn man aber jetzt auf die gesamte Saison blickt, was fallen dir denn da für Momente ein oder so, wo man jetzt wirklich hinterher trauert oder sowas, den Punkten?
Bringt am Ende nichts. Klar, gerade die ersten drei Spiele sind halt katastrophal, dass das so läuft. Dann ist es halt eine Phase, wo wir halt einfach gar kein Bein an Deck kriegen, wo wir alles verlieren, was uns auszeichnet. Und dann hat man ab einem gewissen Punkt gesehen, dass was in dieser Mannschaft steckt. So, da können wir, denke ich, stolz drauf sein. Das Spiel in Hamburg ist extrem bitter, dass wir das nicht gewonnen haben. Aber am Ende gewinnen wir auch unfassbar glücklich ein paar Spiele. Ne? Wenn man gegen Melsung sieht, das Tor von Mess Andersen, wenn man gegen Hamburg sieht, wie wir das Spiel noch drehen, sowas gleicht über die Saison aus. Und dann muss man am Ende sagen, dass 20 Punkte dieses Jahr nicht gereicht haben. Auf jeden Fall hätte das in den letzten Jahren auch gereicht. Da kommt auch vieles zusammen. Aber auch das ist nicht der Anspruch dieser Mannschaft und des Kaders. Und ja, viele Fehler gemacht dieses Jahr. Und am Ende dann ja, verdient auf dem 17. Platz.
Du hast auch eben gesagt, wir kommen wieder. Heißt das, du bleibst auf jeden Fall beim BHC?
Kann ich heute nicht so sagen.
Du hast einen Erstligavertrag, heißt das, und das andere steht noch nicht fest.
So sieht's aus, genau. Die Hoffnung war da, die Überzeugung war da, dass wir es sportlich gelöst kriegen. Das mit dem heutigen Tag gegessen, das haben wir nicht geschafft. Und jetzt geht's an die Gespräche und dann ja, werden wir das sehen. Beziehungsweise, ja, wenn man Fan von Gerechtigkeit ist, dann glaube ich, dass der Weg, den der Verein gerade verfolgt, in der Causa Hamburg, der Weg absolut der richtige ist, dass da... Ich habe nur ein abgeschlossenes BWL-Studium und kein Jurastudium, aber wenn man das alles so liest, dann ist mir das schon schleierhaft, was da abgelaufen ist.
Sagt Christopher Rudek. Mein erster spontaner Gedanke war, ich meine, mit abgeschlossenem BWL-Studium könnte vielleicht in Hamburg gerade helfen. Die Finanzen in den Griff zu selber. Just saying. Sprechen wir über den Stand der Dinge und die Optionen. Sportlich, der BHC als Tabellen 17. Stand heute abgestiegen. Jetzt sind noch zwei, drei Dinge auf der Agenda. Der HSV Hamburg hat noch eine Auflage, eine Bedingung zu erfüllen, nämlich bis einschließlich Mittwoch ist eine Sicherheitsleistung zu erbringen, von der wir offiziell nicht genau wissen, wie hoch sie ist.
Ja, stimmt. Ich habe einen Artikel gelesen, wo drin steht, dass diese Sicherheitsleistung 1 Million Euro ist. Also sie hat ja nichts mit diesen 4,1 ursprünglich zu tun, sondern die ist ja on top jetzt für die nächste Saison eine Sicherheitsleistung. Habe aber jetzt auch schon wieder gehört über Flurfunk, also ohne das jetzt belegen zu können, dass es doch auch noch deutlich mehr ist an Sicherheitsleistung. Allerdings habe ich eben auch gehört, dass Hamburg das bezahlt. Ich weiß aber auch gar nicht, um bis wie viel Uhr das hinterlegt werden muss. Also wenn man doch jetzt als Schiedsgericht da mit diesen Uhrzeiten schon hantiert hat, warum schreibt man das eigentlich nicht dazu? Aber das ist nur so ein kleines Rätsel, was mir das Schiedsgericht aufgibt und bei weitem nicht das Wichtigste.
Ich habe manchmal irgendwo gelesen, 20 oder 24 Uhr, auf jeden Fall nicht 12 Uhr mittags war es, aber sei es drum. So, würde Hamburg diese Bedingung nicht erfüllen, würde ihnen die Lizenz entzogen und das Thema wäre durch im Sinne von der BRC bleibt drin. Gesetzt den Fall, Hamburg, über das Schiedsgericht sprechen wir gleich nochmal, Hamburg erfüllt diese Vorgabe, nun hat der BRC ja schon angekündigt, dass man selbst auch das Schiedsgericht anruft, schon angerufen hat und jetzt noch wohl heute wahrscheinlich im Laufe des Tages wohl die formelle Schiedsklage einreicht, in der sich der BRC dann nochmal ganz grundsätzlich dagegen wenden wird, dass Hamburg die Lizenz bekommt?
Dem Vernehmen nach, den öffentlichen Äußerungen des BRC nachzuurteilen, geht es darum, dass man dem HSV im Ursprung schon gar nicht die Lizenz hätte erteilen dürfen, sogar schon für die laufende Spielzeit nicht. Das geht aus den Äußerungen des Bergischen HC, logischerweise eine Rechtsanwaltskanzlei aufgesetzt hat, geht das hervor. So, was jetzt dann genau zur Entscheidung des Schiedsgerichts vorgelegt wird, was die exakten Argumente sind, das weiß ich nicht, ob man das auch vorher dann genau so erfahren wird. Nur wenn man sich das Halbzeitinterview auf Dein von Jörg Förste angehört hat, dann geht es ja sehr, sehr klar in diese Richtung. Also du hast das eben im Vorgespräch so nett zitiert mit dem Bierdeckel. Ich schreibe auf dem Bierdeckel, im Mai schenkt uns Max Mustermann 5,1 Millionen und dann sind die Lizenzbedingungen erfüllt. Das kann es ja nicht sein. Ne? Also die Erfüllung der Lizenzierungsordnung sieht der BHC als nicht erfüllt. Das geht daraus schon sehr, sehr klar hervor. Und ich fand die Worte, die er da gewählt hat, in der Pause auch ja, sehr bemerkenswert und sehr, sehr deutlich.
Ja, Jörg Förster, der BHC-Geschäftsführer, hat sich da nochmal ja sowohl zur HBL, zur Handball-Bundesliga, als auch zum Verhalten des Schiedsgerichtes geäußert, das mit einer ganzen Menge Formalitäten zu tun hatte. Den Äußerungen der Hamburger war zu entnehmen, das war jetzt auch kein Kuschelgespräch. Also den hat man wohl auch schon nochmal, so haben sie es zumindest selbst auch dargestellt, nochmal sehr deutlich gemacht, dass man da, also mal kurz gesagt, da ist ja finanziell offenbar einiges im Argen. Du hast es selber zitiert, Berichte, Geschäftsberichte, Wirtschaftsprüfungsberichte aus Vorjahren zeigen schon zu Ende 2022, spätestens 2023, deutliche massive Probleme, akute Liquiditätsprobleme möglicherweise halt auch, die es jetzt schnell auszuräumen gilt. Also da ist finanziell offenbar einiges im Argen, mal kurz gesagt. Und das Schiedsgericht hat ja doch offenbar schon nochmal diese Bedingung aufgestellt. Man hat, glaube ich, nur noch drum gerungen, bis wann die zu erfüllen ist, um da auch nochmal den Druck zu machen auf Hamburg. Wobei tatsächlich das, was Jörg Förster andeutet, im Prinzip nichts mehr heißt als, also da muss jetzt auch keiner eine Million, zwei, drei, wie viel auch immer, in bar auf den Tisch legen, sondern es scheint mehr oder weniger der Bierdeckel zu reichen mit einer Zusage. Das kann, glaube ich, eine Banksicherheit sein oder ähnliches.
Ja, wobei, das kann ich jetzt im Detail nicht sagen. Sie müssen entweder über eine Bankbürgschaft, dann muss es ja sicheres Geld sein, oder das eben nachweisen oder über auf das Konto der HBL, also der Handball-Bundesliga, überweisen, diese Sicherheitsleistung. Aber Thorsten, ich glaube, mein Gefühl ist, dass die das erfüllen werden bis Mittwoch. Ja. Habe ich auch so gelesen. Da ist ja so ein Investor eingestiegen, ja, der ja auch schon die erste geforderte Summe, die Liquiditätslücke geschlossen hat von 4,1 Millionen, wie man sich erzählt. Und der wird das wohl nachlegen. Das ist jetzt meine Information. Mal ganz davon weg, man muss ja eigentlich die Geschichte erzählen dazu, zu der Schiedsgerichtsverhandlung, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Die HBL hat ja bei ihrer ursprünglichen Lizenzvergabe gefordert, dass der HSV Hamburg eine Liquiditätslücke schließen muss. Damals keine kolportierte Höhe, wie man hört, 4,1 Millionen. So, bis zum 2. oder 3. Mai oder was es war, 12 Uhr, diese ominösen 12 Uhr. Und die haben gefordert, dass das Geld auf dem Konto des HSV Hamburg eingezahlt wird, also auf ein eigenes Vereinskonto sozusagen. So, das ist dann geschehen, aber nicht rechtzeitig, sondern auch oft gelesen 66 Minuten zu spät.
13 Uhr irgendwas,
so. 13 Uhr 6. Genau, und dann haben sie die Lizenz nicht erteilt. Hamburg hat Beschwerde eingelegt, das HBL-Präsidium hat erwartungsgemäß die Beschwerde zurückgewiesen und sie sind vor das Schiedsgericht gegangen. So, und jetzt sagt das Schiedsgericht, ja, ich sage das jetzt mal ganz salopp, ja, die Forderung war okay, dass man da 4,1 Millionen fordert, um eine Liquiditätslücke zu schließen, aber...
Vermeintlich 4,1 Millionen.
Ja, vermeintlich, ja. Aber man hätte die Forderung haben müssen, dass das Geld nicht auf ein Konto des HSV überwiesen wird, sondern auf ein Konto der HBL überwiesen wird. Und demnach ist die Forderung im Gesamten nichtig und man muss jetzt hier neu diskutieren und dann kam man ja zu der beschriebenen Lösung. So. Jetzt frage ich mich, ja, als Laie, ich bin ja auch kein studierter Jurist, ich habe auch gar nicht BWL studiert, aber trotzdem frage ich mich als Laie, wie ist das möglich? Ich habe doch eine leichtere Forderung an den HSV gestellt, die er nicht erfüllt hat, beziehungsweise 66 Minuten zu spät. Wenn ich jetzt sage, Thorsten Kabitz, damit du hier weiterhin Zugang zu Radio RSG bekommst, überspringe bitte die 2-Meter-Hürde. Dann springst du und du wirst die Latte reißen. Jetzt sage ich, sorry, Bedingung nicht erfüllt. Du bist raus hier bei RSG. So, ja, dann sagst du, nee, kann nicht sein, ich gehe vor das Schiedsgericht. Und das Schiedsgericht sagt, stimmt, die Forderung hätte er nicht machen dürfen, der Rademacher. Der hätte 2,10 Meter fordern müssen. Und deswegen ist das dann nichtig, die 2-Meter-Forderung, die du schon nicht erfüllt hast. Das kann mir doch keiner erklären. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Es kann doch nicht zum Vorteil des HSV sein, dass er eine leichtere Auflage nicht erfüllt hat. Das verstehe ich schon nicht. Damit geht's schon mal los. Mhm. So, kann ich nicht nachvollziehen. Das andere ist aber, selbst wenn es dann so ist, dass ich formell mit den 2 Metern was Falsches gefordert habe, ja, dann kann das doch nicht zum Nachteil eines anderen sein. Die HBL sagt ja dann, ja, wir haben hier einen Formfehler gemacht, Frank Bohmann, Geschäftsführer der HBL, hat sogar sich hingestellt und gesagt, wir haben gegen unsere Satzung verstoßen im Sinne des Gesellschafters, in Klammern des HSV Hamburg, ja, um es ihm leichter zu machen. So, da stellt er sich dahin, süffisant lächelnd, wie ich sogar finde,
Ja, wir haben halt einen Fehler gemacht. Und aufgrund dieses Fehlers ist das jetzt zum Vorteil des HSV. Na schön, selbst wenn das Schiedsrichter so entschieden hat, die ist okay. Du hast die Forderung jetzt, egal ob das jetzt eine schwierigere Forderung war, die ist halt im Gesamten nichtig. Das kann doch nicht zum Nachteil des Bergischen HC sein. Das kann doch nicht zum Nachteil von einem Dritten sein, dass die HBL sich da vertan hat, dass sie eine falsche Kontonummer gefordert hat. Das wäre das, wo ich voll drauf abfahren würde als BHC. Ich weiß nicht, ob das so ist, ob das in den Argumenten vorkommt, aber das finde ich unhaltbar. Naja, hätten wir die richtige Kontonummer dahin geschrieben, nämlich die von der HBL, hätten sie das Geld ja auch 66 Minuten mal mindestens zu spät da gehabt und die Lizenzverweigerung wäre richtig gewesen. Und jetzt soll der BHC aufgrund des Fehlers der HBL absteigen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man das mit dem HSV, ja, das ist jetzt so entschieden, dass die eventuell die Lizenz dann auch behalten, ja, weil hat man ja jetzt so entschieden. Aber dass es zum Nachteil des BRC oder des Tabellen 17. allgemein gesprochen sein kann, das erschließt sich mir einfach nicht. Und deswegen glaube ich weiterhin an 19 Mannschaften.
Gut, zunächst mal ist es zum Nachteil des Tabellen 17., dass er nicht genug Punkte gesammelt hat, um Tabellen 16.
Ja,
zu werden.
Fakt.
Ja, will ja auch was anderes hin. Gefühlt, Christopher Rudek hat auch das Gerechtigkeitsthema angesprochen. Die Gerechtigkeit sagt das eine, man kann sagen, okay, komm, 66 Minuten, falsche Kontonummer. Ja, wenn ansonsten alles stimmt, wenn dieser Verein seine Finanzen ansonsten im Griff hat, kann man das als Ermessensspielraum, als was auch immer bewerten. Aber ist nicht, erst Frage 1, ist der BHC tatsächlich nach deiner Wahrnehmung aktuell der einzige im HBL-Universum, den das stört? Ist das ansonsten Abteilung Krähehackt der anderen?
Das glaube ich nicht, dass das so ist. Aber ich glaube, dass sich andere vielleicht nicht so natürlich aus der Deckung wagen, weil es sie ja dann nicht betrifft. Also ich glaube, man würde vom HCR Langen jetzt viel hören, wenn gestern der BHC noch mit dem HCR Langen die Plätze getauscht hätte. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber also dem Vernehmen nach ist es so, dass viele sehr irritiert sind über diese gesamte Lizenzvergabe an den HSV Hamburg.
Ja.
Das ist schon meine Wahrnehmung.
Aber ist da nicht, meine, das werden wir vielleicht dann auch im Zuge des vermutlich bevorstehenden weiteren Schiedsgerichtsverfahrens dann zu hören bekommen, ist aber nicht im Vergleich das Argument, das du auch vorige Woche schon thematisiert hast, dann das Stärkere, inwieweit der Wettbewerb beeinflusst worden ist von einem HSV Hamburg, der in Anführungszeichen über seine Verhältnisse gelebt hat und Punkte mit Spielern gemacht hat, die er vermeintlich gar nicht komplett bezahlen konnte oder kann.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Ne? Also nehmen wir mal die 4,1 Millionen, die ja dann, das war ja eine Lücke bezogen auf die laufende Saison. Der HSV Hamburg hat Topspieler wie Daniel Barjens, Leif Tissier, Johannes Bitter im Tor, Kasper Mortensen, haben sie, glaube ich, aus Barcelona geholt. Der beste Außen der Liga ist das, glaube ich, statistisch. So, haben sie diese Spieler nicht, weiß man nicht, wo der BRC weiß man nicht, wo der HSV Hamburg überhaupt steht. Natürlich nicht. Das ist selbstverständlich ein Wettbewerbsvorteil. Ob er dann auf dem Abstiegsplatz steht, das wissen wir halt einfach nicht. Aber wo ich mir ganz sicher bin, wenn man nur drei dieser genannten Spieler im Kader hätte, die ja zusammen dann auf keinen Fall 4,1 Millionen Euro kosten, dann würde man nicht absteigen. Da bin ich mir relativ sicher.
Jörg Föster hat gestern angedeutet, man hat zumindest die Hoffnung, dass sich das binnen zwei Wochen regelt, dass es da binnen zwei Wochen zu einer Entscheidung oder Sitzung des Schiedsgerichtes kommt. Das, korrigiere mich, dasselbe ist, das vor knapp einer Woche über die Causa HSV Hamburg entschieden hat.
Muss ich dich korrigieren, das ist schon mal ein anderer vorsitzender okay. Richter und das ist jetzt ein Richter aus Kiel. Ich meine, ich habe den Namen eben geschrieben, Stefan Tholund heißt er. Auf den sich, ich glaube, da einigen sich beide Seiten drauf, auf diesen vorsitzenden Richter. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das so ist. Ich meine es, wen die HBL für seine Seite ins Rennen schickt, das weiß ich nicht. Das könnte der gleiche sein. Aber der BHC schickt natürlich einen anderen Anwalt dahin, als den HSV ausgewählt hat, logischerweise.
Aber das Schiedsgericht besteht doch nicht aus Anwälten, also das Schiedsgericht ist doch unabhängig.
Das Schiedsgericht schon.
Selber, das den Schiedsspruch dann trifft.
Ja, aber jede Seite bestimmt einen Anwalt, der Teil okay. des Schiedsgerichts ist. Und dann kann man ja davon ausgehen, dass dieser Anwalt, den man dann dafür beruft, eher seine Perspektive einnimmt. Also ob das dann jetzt wirklich immer so ist, die müssen sich ja dann auch an Paragraphen und so weiter halten.
man erfährt ja nicht, wie das Votum ausgefallen ist, aber ich stelle mir das schon so vor, dass am Ende der Vorsitzende Richter dann die Entscheidung fällt und die anderen beiden jeweils dann eben für ihre Seite stimmen. So stelle ich es mir vor.
Zumindest im Fall HSV Hamburg soll es so gewesen sein, dass es ein Mehrheitsvotum war. Sprich, es gab auch einen der dreien, der anders votiert hat. Ja. Offiziell weiß man nicht, wer es war. Aber es wäre ja schon so, dass, wir wissen jetzt nicht genau, was Inhalt dieser Schiedsklage dann sein wird, aber das Gericht, auch wenn es anders besetzt ist, müsste ja dann in Teilen möglicherweise etwas revidieren, was man am 30.05. in einer, weiß nicht, sechs, fast siebenstündigen Sitzung anders entschieden hat oder nicht. Oder nochmal genereller hinterfragen, während man sich da ja nur, du hast es eben beschrieben, um Formalien, um Uhrzeiten, um Kontonummern gekümmert hat, geht es ja jetzt nochmal um die grundsätzlichen.
Ja, das kann ich jetzt wirklich nicht beantworten. Also zumindest zu jetzigen Zeitpunkt kann ich das nicht beantworten, weil ich ja gar nicht weiß, auf was man da dann genau gehen wird, ne? Und ob das möglich ist. Ich nehme an, oder kann mir vorstellen, dass es auch um die grundsätzlich erste Entscheidung der Lizenzierungskommission geht, dem HSV überhaupt eine Lizenz zu erteilen, unter Auflage 4,1 Millionen noch zu zahlen. Ja, dass das gegen die Lizenzierungsordnung an sich verstößt. Ich glaube, das hat nicht direkt das, was mit dieser Schiedsgerichtsverhandlung vom HSV Hamburg zu tun. Mhm. Aber das ist jetzt geht schon sehr so in die Tiefe, wo ich echt nicht mehr beantworten kann im Detail.
Wozu wir auch nicht sagen können, es hieß heute, tagt man intern beim BHC mit Gesellschaftern, mit den Führungsgremien, um sich über die nächsten Schritte, die nächsten rechtlichen Schritte, stand ja auch das Stichwort einer Schadenersatzklage oder ähnlichem im Raum, wobei das ja alles, muss man sagen, Entscheidungen sind, die, also was dann vor einem ordentlichen Gericht möglicherweise noch passieren würde, die vermutlich zumindest nicht mehr in die Sommerpause der Hamburger Bundesliga fallen, sofern dann nicht irgendwelche Eilentscheidungen auch möglich sind. Jetzt gehen wir mal von dem aus, was du eben skizziert hast. Es käme wieder zu einer Situation, dass es 19 Mannschaften in der nächsten Saison sind. Hast du eine Idee, wer müsste das jetzt entscheiden? Wer wäre da jetzt initiativ? Müssen das die Gesellschafter, muss das die komplette HBL entscheiden?
Also es kann auf jeden Fall eine Mitgliederversammlung der HBL entscheiden, sprich die Vereine. Mhm. Zur HBL gehören auch die Vereine in der zweiten Bundesliga. Wenn die das entscheiden, aus welchem Grund auch immer, dass die Auffassung vom BRC jetzt vertritt, zum Beispiel, dann eben nicht weiter sich streiten möchte, vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, genau, ja, dann können diese Vereine natürlich mehrheitlich entscheiden, ja, wir spielen mit 19 Mannschaften und in der zweiten Bundesliga natürlich weiterhin mit 18, also quasi der 17. der zweiten Liga bleibt drin und der 17. der ersten Liga bleibt drin und der HSV auch in der ersten Bundesliga. Das ist möglich und das ist auch ohne Zwang möglich. Ich glaube, es war damals, als Balingen das zum letzten Mal gemacht hat, ich war 2014, ich glaube, da ist es über eine einstweilige Verfügung von einem Gericht gegangen. Da gab es gar keine andere Wahl, aber das war auch später im Jahr, meine ich, dass man da dem HSV die Lizenz doch noch gegeben hat und dann war, meine ich, die Saison schon vorbei, die geht ja bis zum 30.06. Aber da müsste ich nochmal nachsehen. Ich glaube, der Fall ist dann nicht ganz zu vergleichen, aber es ist theoretisch möglich, dass eine Mitgliederversammlung der HBL das entscheidet. So, aber warum entscheiden sie das? Das ist ja die Frage. Ne? Und mal unabhängig von dem Schiedsgericht, wenn man sich als BRC jetzt danach überlegt, okay, wir müssen jetzt in die zweite Liga runter, das sagt halt dann dieses Schiedsgericht, jetzt geht man in die zweite Liga runter und geht jetzt noch einen zivilen Weg. Vielleicht ist das ja eine Schadensersatzklage. Dann muss man sich überlegen, wenn diese Schadensersatzklage Erfolg hat, wie viel kostet das denn dann, so ein Abstieg in die zweite Liga? Also wie viel Schaden entsteht denn wirklich dadurch? Das kann ja eine Millionenhöhe kriegen, wenn man mal den Gesamtetat sich so anguckt und auch was weniger an TV-Geldern kommt, was weniger an Sponsorengeldern reinkommt, da kann ja schon die Schadenshöhe relativ hoch sein für so einen Verein. Da kann man ja wahrscheinlich vieles dann am Ende geltend machen. Hätte man damit Erfolg, wer zahlt das denn am Ende, Thorsten? Sag mal. Das zahlt ja die HBL. Die HBL hat das Geld aber bestimmt nicht auf dem Konto.
Nee.
Ja, Herr Frank Bohmann auch nicht als Geschäftsführer der HBL. Also es werden dann die Vereine bezahlen müssen. Und wenn sie das ernsthaft befürchten müssen, das zu bezahlen, bin ich überzeugt, macht man vielleicht doch lieber zwei Bundesligaspiele mehr am Ende des Tages. Also spielt mit 19 Mannschaften. Aber das ist sehr weit natürlich in die Zukunft gegangen. Ich halte es nur alles nicht für ausgeschlossen, solche Szenarien.
Wobei es planerisch, wir werden gleich noch drüber, über das Thema sprechen, natürlich die ganze Sache noch mal mehr erschweren würde bei der Frage, auf was stellt man sich jetzt auch beim BRC? Ich meine, ne,
ja, super schön.
Es ist Anfang Juni, 2 Monate August, das ist ja alles nicht irrsinnig weit weg bei der Frage, welches Personal, wie bereite ich mich auf die Saison für die Saison vor etc. Jetzt komme ich mal noch mit einer ganz gemeinen Frage dazu. Wir haben Fabian Gutbrot gehört, der sagt, sportlich, sind wir eigentlich zu Recht abgestiegen.
Ich finde einfach, dass wir über eine ganz lange Phase nicht das Gesicht gezeigt haben, das wir zeigen wollen. Und da sprechen wir über eine Art und Weise und die haben wir einfach nicht an den Tag gelegt, so wie wir uns das wünschen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Hätten wir das getan, bin ich überzeugt davon, dass wir das sportlich auch geschafft haben hätten.
Jetzt könnt ihr auch die Position aufmachen, man muss auch mal was lernen. Wäre es nicht gerechter, in Anführungszeichen, wenn der BRC diese Lernkurve nehmen muss und dann halt eben damit klarkommen muss, abzusteigen?
Welche Lernkurve? Also die sportliche Lernkurve? Mhm.
Es ist ja nicht so, dass man per se absteigt, weil man irgendwie Pech mit anderen Vereinen und deren Finanzen hatte. Es sind ja andere Kriterien, warum man absteigt.
Ja, das stimmt natürlich. Man war ja nicht nur schlechter als Hamburg, sondern man war eben auch schlechter als die 16 anderen Bundesligisten. Mhm. Aber der Vergleich mit Hamburg hinkt eben. Mhm. Und das ist ja dann das Entscheidende, wo dann, ja, man sagt das, finde ich, man kann das leicht sagen. Als 17. ist man sportlich abgestiegen. Wenn man aber natürlich dann den Wettbewerbsvorteil von Hamburg dann dagegen rechnet, den mutmaßlichen Wettbewerbsvorteil, dann ist man ja vielleicht wieder doch besser als 2 andere Bundesligisten. Ne? Also von daher, natürlich, das Argument, ja, klar, haben das Leute und das muss man auch akzeptieren. Also das finde ich jetzt, ich finde es auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Aber ich meine, wenn man dann auf das Sportliche so guckt, dann muss man ja auch sagen, ja, das war nicht gut. Auf keinen Fall war das gut. Am Ende hat das mit Jamal Nagy einfach überhaupt nicht mehr geklappt. So gar nicht. Und da hat man zu lange gehofft, dass man die Wende hinkriegt. Hat es aber nicht hingekriegt. Aber es war natürlich trotzdem ein Kader, der letztes Jahr sehr erfolgreich gespielt hat. Man kann jetzt nicht sagen, man hat kompletten Mist in der Kaderplanung oder irgendwas betrieben, sondern es ist dann halt auch maximal schlecht gelaufen mit einem Tom Kore Nikolaisen, der als Abwehrchef kurz vor Saisonstart ausfällt und die ganze Saison, trotz anderer Prognosen, die ganze Saison, am Ende hat der 2,5 Minuten auf dem Feld gestanden. Ne? Weil es halt gar nicht ging. Das tut weh. Und ja, was man im Winter danach verpflichtet hat, da besteht nicht die Riesenauswahl. Das war wieder ein Plädoyer für Nachverpflichtungen. Die Spieler, die dann noch verfügbar sind, die sind auch nicht die in der Bundesliga wirklich helfen. Das hat sich da leider wieder bewahrheitet. Wobei Gregor Krejcik schon noch ein paar gute Szenen auch hatte. Möchte jetzt nicht der zu negativ darstellen. Aber es war natürlich jetzt nicht der dich irgendwie in der Bundesliga rettet. Und da sind schon Dinge einfach auch wirklich schlecht gelaufen. Und was man halt bei dieser ganzen Trainergeschichte auch sagen muss, ich war ja auch nicht überzeugt mehr dann von der Lösung. Ne? Und die Leistungen haben das ja gespiegelt. Aber wenn man dann danach guckt, was danach aus der Mannschaft geworden ist, dann echt Chapeau, was Arno Gunnarsson, Markus Pütz und Fabian Gutbrot dann da rausgeholt haben. Das war wieder eine Mannschaft, die sich richtig reinwirft, die sich richtig präsentiert, Energie zeigt und so weiter. Ja, das passiert ja, weil ja dann vielleicht auch eine gewisse Zufriedenheit da ist. Aber der Unterschied war ja so drastisch, dass man ja auch feststellen kann, haben sie denn jetzt wirklich immer alles dann unter Nagy noch reingeschmissen oder nicht? Die Frage kann man schon stellen. Ne? Also man kann jetzt nicht nur sagen, ja, der Trainer ist da schuld und so und die hätten früher tauschen müssen, natürlich gehört das zur Wahrheit, aber es gehört auch zur Wahrheit, finde ich, dass die Mannschaft da nicht, also auch nicht das letzte, den letzten Rest dann investiert hat, so sehr man vielleicht unglücklich mit Taktiken und Ähnlichem war. Das, finde ich, muss man schon das gehört dann auch zu einer ehrlichen Analyse.
Ganz starke Auszeitansprachen für Markus Pütz gestern, fand ich, auch wenn sie leider nicht gefruchtet haben. Aber er hat zumindest den richtigen Ton da gefunden, alle nochmal heiß zu machen. Bleiben wir beim Personal, beim Kader. Christopher Rudek hast du schon gefragt. Von Lukas Stutz gab man gestern nach dem Spiel auch nur eine ausweichende Antwort bekommen auf die Frage, wie geht's jetzt weiter, wenn der BRC in Liga 2 runtergeht? Gibt es zumindest die beiden, von denen wir wissen oder raushören können, dass man sich nach Alternativen umschauen wird? Wen, wie viele wird das mutmaßlich noch betreffen?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein paar Spieler gibt, wo die Liga entscheidend ist. Ich glaube aber auch, dass es einige gibt, die auch vielleicht jetzt noch nicht für die zweite Liga unterschrieben haben, es aber auch tun würden. Kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, einige haben es auch schon getan. Das ist halt so ein Thema, ja, das muss man jetzt dann natürlich schon verstärkt angehen. Und ich hatte heute Morgen auch mit Jörg Förster telefoniert und er hat gesagt, er möchte da möglichst früh, möglichst aufschlussreich Transparenz schaffen, was das ganze Spielerpersonal betrifft. Weil es ist ja auch so, wenn jetzt Spieler Angebote haben von anderen Vereinen, die noch eine Lücke zu füllen haben sozusagen, die können ja auch nicht ewig warten. Denn das hängt jetzt ja alles in der Luft. Das ist bestimmt auch, ich stelle mir das für manche dann auch total unangenehm vor, wenn sie jetzt nicht wissen, also gestern komme ich jetzt zum BRC zurück, muss ich mir jetzt eine neue Wohnung suchen, muss ich die Wohnung kündigen. Also da kommen ja auch so persönliche Dinge dann noch rein. Da ist ja dann auch an Abschalten und Sommerurlaub und so, das ist ja, ich meine, das ist ja jetzt keine mental einfache Saison gewesen. Natürlich endet sie mit dem Abstieg, aber trotzdem haben sie Erholung verdient und das geht ja gerade für die meisten gar nicht. Ne? Außer die es halt jetzt schon wissen, da werden ein paar bei sein, die jetzt auch noch nicht bekannt gegeben worden sind, die wissen, wohin die Reise geht. Aber ich glaube, ein paar hängen auch wirklich da noch in der Luft und müssen da halt auch für sich noch Entscheidungen treffen und
ebenso interessant. Ebenso fatal wäre es natürlich, wenn vor irgendeinem Gericht, vor welchem Schieds- oder ordentlichen Gericht auch immer, der BRC ein Ende-Recht bekommt und dann zwei, drei schon woanders unterschrieben. Was sind da die relevanten Zeiträume? Also die meisten haben ja, wenn dann Vertrag oder Saisonende, Vertragsende ist bei den meisten ja 30.06.
Das ist so, ja. Also soweit ich weiß, ist das in Gang und Gäbe in der Handball-Bundesliga, dass alle bis 30.06. Vertrag haben. Im Gegensatz zum Basketball übrigens, wo der Vertrag immer mit Saisonschluss auf den Tag endet. Finde ich total interessant, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.
Das heißt aber dann, jetzt sind in der Tat die Wochen, auf die es dann auch ankommt. Oder wo finden die heißen Transfers dann jetzt noch statt? Werden jetzt heute schon die Handys klingeln bei denen, wo vielleicht jemand anders einen Blick drauf wirft? Oder?
Ja, also ich glaube, die Handys, die haben auch schon letzte Woche, vorletzte Woche und vor 5 Wochen geklingelt.
Oder bei den Beratern oder
wie man ja, hat. Also genau. Ja, da, wenn doch da, das ist doch immer so, da ist einem Verein droht abzusteigen, alle rechnen damit, er steigt ab, nimm mal die Lizenzgeschichte ganz raus. Dann hat man ja spätestens nach der Niederlage gegen Eisenach gesagt, der BRC steigt ab. Das war so der sag ich mal, generelle Konsens dazu. Der BRC wird absteigen. Da kannst du davon ausgehen, dass Spieler, die keinen Vertrag in der zweiten für die zweite Liga beim BRC haben, erstens vielleicht ihre Berater selber einschalten und zweitens sowieso schon Angebote auf dem Tisch haben. Ich halte es auch nicht für undenkbar, dass es schon geschlossene Verträge gibt für den Fall des BHC-Abstiegs. Ne? Halte ich auch nicht ausgeschlossen. Ne?
Sieben Abschiede sind auf jeden Fall schon fix und die wurden gestern dann auch schon vollzogen bei Tobias Schmitz, Aaron Exner, Antoni Duniecki, Gregor Kregic, Tim Notdorf, Peter Johannessen und Tomkara Nikolaisen und Linus Arnesen. 8 waren es.
8, richtig, ja. Und offiziell sind es 2 mehr, Tom Bergner, Alexander Weck, die verliehen waren, verlassen auch offiziell zum 30.06. den Verein. Damit wären es 10, aber richtig, genau wie du gesagt hast.
Ein emotionaler, besonderer Abschied war es für Linus Arnesen, mit dem uns ja hier in diesem Podcast auch eine besondere Geschichte verbindet. Aber hören wir erstmal rein in seine Stimmung, seine Stimme nach diesem Spiel.
Ja, Linus, jetzt geht das hier heute zu Ende. Ja, eine Ära für dich persönlich mit einem Aufstieg, ein paar triumphale Saisons und jetzt endet es so. Also klar, kann noch was juristisch passieren, aber es ist ja erstmal der Abstieg. Was geht in dir jetzt vor?
Ja, jetzt bin ich nun leer, wie du sagst. Also jetzt sind wir Absteiger und das nervt unfassbar viel. Und das ist, was ich habe im Kopf jetzt. So, ich fühle mich einfach leer. Das war meine letzte Tag, letztes Spiel mit BRC nach 7 Jahren. Und nur ein schwieriger Tag für mich. Ich habe meine ganze Familie gebracht und ein Kind in Sulingen geboren und ein Kind kam nach 2 Monaten alt. So, das ist schwer für mich, aber jetzt kommt diese Zeit für mich und ja, jetzt geht's Leben weiter.
Weißt du schon, was du machst?
Ja.
Du hörst ganz auf?
Nein, ich weiterspiele.
Wo denn?
Schauen wir.
In Deutschland oder in Skandinavien irgendwo?
Skandinavien. Also ich habe gesagt, dass egal was, ich möchte nicht in Deutschland spielen. Ich möchte für mich selber, für alle anderen Fans und so, dass man können zurückgucken und dass ich habe nur für BRC in Deutschland gespielt. So, ich habe alles von Deutschland hat gekommen, habe ich nein gesagt. Möchte nicht hören, was ist und was die können sagen. Ich sage, ich möchte in BRC bleiben. Nur BRC-Spieler sein. So, da war einfach Entscheidung.
Gehst du jetzt nicht ganz freiwillig? Hättest du gerne noch eine Saison für den BRC gespielt, auch wenn es jetzt zweite Liga wäre?
Nein, wir haben ein Gespräch gehabt und wir kommen einig, dass ja, wir machen Ende hier und dann ist so.
Ja, du hast gerade schon gesagt, es ist also für dich mehr so auch auf dem persönlichen Weg dann jetzt traurig, so rauszugehen. Also ich meine, du hast ja gehört, auch du hast den größten Applaus auch noch bekommen. Tut ja vielleicht auch gut oder naja, oder man muss auch eine Träne verdrücken. Das ist so ein Mix, ne?
Ja, klar, das bedeutet sehr viel für mich. Also das ist wichtig für mich wie ein Handballspieler, dass Fans und alle hier im BRC sehen, was ich stehe für. Und das ist, ich gehe immer 100% und mache meinen Körper rein. Und das macht mich stolz und wirklich dankbar, dass ich merke, dass die haben gesehen, was ich möchte zeigen.
Möchtest du irgendwas sagen, wonach ich jetzt nicht gefragt habe?
Nein, ich möchte nur Danke zu dir, zu allen im BRC. War 7 tolle Jahre und ich bin wirklich, wirklich dankbar. Ich habe immer noch meine Beziehung mit meiner Frau. Ich habe 2 wunderschöne Kinder und alles das in Deutschland bekommen. So, ich bin nur dankbar und ja, hat vielleicht mein Leben gerettet.
Das sind klare Worte, auch in Bezug auf die Vergangenheit dann vielleicht.
Ja, genau. Also ist schwer zu sagen, weil das ist schwer, aber ist so. Ich weiß nicht, wie mein Leben hat ausgesehen, ob ich habe in Deutschland oder in Schweden geblieben. Aber hat einfach meine Beziehung gerettet und vielleicht meine Leben. So, dass ich bin dankbar.
Der BRC hat sein Leben gerettet. Ja, spielt nochmal an. Wir haben das ja hier im Podcast tatsächlich thematisiert. Er hat uns offen erzählt über seine Alkoholprobleme, die er damals in Schweden hatte.
Ja, das ist auch mein Gefühl, dass es damit zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob er das. Also ich finde das schon beeindruckend, ne? Der Wechsel dann nach Deutschland, in dem Fall BRC, hier ein wahrscheinlich vermeintlich dann ruhigeres Leben abseits des bisherigen, vielleicht aus seinem alten Umfeld rausgegangen zu sein. Das ist jetzt Interpretation von mir. Die Geburt seiner Kinder, ne? Das Leben als Vater, dass er da eine andere Perspektive gewonnen hat und das vielleicht in Schweden nicht geschafft hätte. Das finde ich schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage, ja.
Was interpretieren wir denn die Antwort rein? Man wäre gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass nach dieser Saison Schluss ist. Du hast ja schon nochmal nachgefragt, ob er denn gern noch weitergemacht hätte oder nicht. Was war dein Gefühl? Was ist das, was er uns nicht gesagt hat?
Ja, also beide, ich glaube, das war dann am Ende die Lösung, auf die man sich dann so verständigt hat. Vielleicht waren alle Seiten dann nicht so glücklich diese Saison, wie es so insgesamt gelaufen ist. Ne? Also es gab Szenen oder Situationen, wo ich dachte, wow, also zum Beispiel, als Stefan Kretschmer in einem Kommentar gesagt hat, er hat irgendwie mit Jamal Nagy gesprochen. Nagy war ja im Zuge der EM auch als Experte auf Dein tätig im Januar. Und dass sie über Linus Arneson gesprochen hätten, von dem Kretschmer ein bekennender Fan ist. Und dann hätte Nagy gesagt, ja, es würde er auch so sehen, aber er macht ihm zu viele Fehler. Das hat mir schon aufhorchen lassen, also Stefan Kretschmer haut das dann so einfach raus und sowas ist natürlich on air, gerade wenn Stefan Kretschmer das sagt, das geht dann auch rum. Ich glaube, dass das nicht gut ankommt, ne? Solche Sachen dann eben am Ende auch bei Linus Arneson, ohne das zu wissen, weil er lässt sich da auch nicht so in die Karten gucken. Vielleicht hat er das auch nie erfahren, weiß ich nicht. Aber das sind so Sachen, wo ich dachte, ah, das stimmt aber auch nicht so richtig mit Trainer und Spieler und so. Ne? Das ist so ein bisschen, ich glaube, dass das insgesamt dann nicht. Und dann kommt ja auch die Leistung hinzu. Linus war immer derjenige, der vorangegangen ist, auch letzte Saison noch. Und diese Saison hat er schon auch natürlich nicht an seine Leistung anknüpfen können, die er bis letztes Jahr immer gebracht hat. Das gehört ja dann auch dazu, ne? Und dann haben vielleicht bestimmte Ereignisse dazu geführt, dass man ja sich halt dann zu dieser vorzeitigen Auflösung, auf diese vorzeitige Auflösung verständigt hat. Und das ist natürlich so unterm Strich, wie es dann alles gekommen ist, schon ein bisschen traurig, finde ich. Er war 7 Jahre hier, war eines der Gesichter des Aufstiegs damals in der zweiten Liga, wo man durchgebombt ist mit 70-6 Punkten oder was es war. Damals noch scheinbar Sprungfedern in den Füßen, damals in der zweiten Liga, also spektakulär gespielt mit Max Dari dann auch in Kombination zusammen und war dann auch in der ersten Liga einer der absoluten Leistungsträger und als der Gesichter des BRC. Und dass das jetzt so zu Ende geht, dann halt mit dem sportlichen Abstieg, das ist halt einfach bitter, finde ich schon.
Bleibt zu hoffen, dass es kein Kollateralschaden der etwas schwierigen Trainersituation dieser Saison war und dass vielleicht Dinge anders wären, aber wir können nur darüber spekulieren. Genauso gilt das wahrscheinlich für die Frage, wie es mit dem Trio Infernale, Arno Gunnarsson, Markus Pütz und Fabian Gutbrot weitergeht. Da gibt es auch noch nichts Neues, ne? Ob wieder in welcher Konstellation, egal in welcher Liga.
Ich denke, das entscheidet sich sehr bald. Ich denke auch, das ist, glaube ich, passiert ligaunabhängig, ob man da in so einer Kombination weitermacht oder nicht. Ja, glaube ich, das hat am wenigsten jetzt mit der Liga-Zugehörigkeit zu tun. Aber ich denke, da kommt auch, auf die Entscheidung muss man jetzt nicht noch wochenlang warten.
Hast du irgendein Gefühl, also dass da jetzt doch nochmal ganz jemand Neues von außen reinkommt?
Ich glaube, dass es Arno und Markus Spaß macht, so mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, das funktioniert auch gut. Die Chemie mit der Mannschaft funktioniert gut, wie du schon gesagt hast, diese Auszeitansprache gestern, wo er, glaube ich, gesagt hat, wir leben nicht oder sowas in der Art. Und danach es hat nicht funktioniert, wie du sagst, ja, weil sie haben dann immer Gegentore gekriegt. Aber danach waren sie unheimlich schnell unterwegs. Also da hat man wirklich nochmal alles reingeschmissen, hat auch ganz viel getroffen. Dummerweise hat Flensburg auch ganz viel getroffen, ne? Aber du weißt es nicht. Man macht das Spiel halt super schnell, hat nochmal alles rausgeholt. Vielleicht trifft Flensburg ja auch nicht und du schaffst das Unmögliche. Also ich fand es schon, ich finde schon, man merkt, die beiden erreichen die Mannschaft und ich finde diese Kombo auch, ich finde die Kombo auch ganz gut, muss ich sagen. Auch die Aufgabenverteilung und auch was sie so sagen. Ich bin bisher wirklich angetan davon, habe das Gefühl, die Mannschaft ist angetan davon und ich kann mir das gut vorstellen, dass es in irgendeiner Form weitergeht.
Ja, und welche Rolle dann im künftigen Konstrukt Fabian Gutbrot weiterspielen wird, auch das werden wir wie alle jetzt erstmal juristisch sonst wie gearteten Auseinandersetzungen an gelben, grünen und braunen Tischen, welche Farbe auch immer sie haben, gespannt verfolgen. Ich würde vorschlagen, ja, wir können ja noch nicht Schluss machen mit dieser Löwenzeitsaison eigentlich, ne?
Nicht?
Meinst du nicht, wir sollten nicht nochmal einmal den Deckel, wenn er denn dann drauf ist, komplett drauf machen?
Im Mai nächsten Jahres schickt mir Thorsten Kabitz 5,1 Millionen Euro. Ja, den können wir schreiben, den Deckel.
Und sei es nur, dass wir uns auf ein Bier treffen und was auch immer dann auf einen Bierdeckel schreiben.
Ja, machen wir. Wie machen wir es denn?
Naja, wenn die Entscheidung, wenn klar ist, in welcher Liga der BRC im
nächsten... Wenn die Liga klar ist, machen wir sowieso einen, ja. Natürlich. Ja, und vielleicht dann ja auch mit einem Gast, weil vielleicht wissen wir bis dahin dann auch, wer Trainer ist oder bleibt.
Genau. Wir würden auch die Schiedsgerichtssitzung live im Podcast übertragen, wenn man uns lässt, aber ich fürchte, dazu wird es nicht kommen.
Ja, hat Handball World ja gemacht mit der Schiedsgericht-Verhandlung des HSV Hamburg. Hochinteressanter, ich habe immer reingeguckt, ich muss gestehen. Live-Ticker, aber die Updates waren halt geil. Ja, die verlassen gerade den Saal. Warum, weiß man nicht.
Die Türen sind zu.
Jetzt schließen sich die Türen wieder. Warum, weiß man nicht. So eine
der
Art.
Saal ist nur bis 17 Uhr gebucht. Was passiert jetzt?
Genau. Ne? Eigentlich völliger Nonsens, aber ich glaube, es hat sich, wenn man die Klickzahlen bewertet, gelohnt. Ich kenne ganz viele Leute, wie irre immer aktualisiert haben.
So, und genau auf diesen Effekt setze ich natürlich auch. Deshalb sagen wir, mindestens eine Folge machen wir noch, je nachdem, was sich ergibt. Wir sind offen. Wir sind da.
So ist es.
So, in diesem Sinne, danke Ihnen und euch da draußen erstmal fürs Zuhören bis hierhin in dieser Saison. Wie es weitergeht, Fortsetzung folgt. Danke fürs Reinhören. Gute Woche allerseits.
Wünsche ich auch. Ciao, ciao.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.